Ja, auch guten Abend von meiner Seite. Ihr hört es vielleicht schon an meiner Stimme, ich bin leicht angeschlagen, aber es wird schon klappen. Ich konnte nicht immer zusagen, wenn Willi gefragt hat. Manchmal hat er ja gefragt, wenn jemand, ob ich einspringen kann. Diesmal hat es geklappt. Bin auch froh und konnte das gleich verbinden mit dem Besuch bei meiner Mutter. Ja, passend zu dem Thema, Willi hat es ja schon gesagt, Gott versorgt und erfüllt. Habe ich eine kleine Begebenheit erlebt. Das ist gerade 2 Wochen her. Da habe ich gepredigt in Bruchköbel, also in der Kirche des Nazareners, beim Hugo. Danke. Und das war vormittags um 10:30 und wir hatten in der Gemeinde, wo ich Ältester bin, wo wir Mitglieder sind als Familie, hatten wir Nachmittagsgottesdienst. Und in der Zwischenzeit dachte ich, besuche ich noch meine Mutter, Geburtstagsbesuch oder Nachbesuch. Und musste noch im Haus meiner Mutter jemand empfangen, der da sich das Haus anguckt, um eventuell als Mieter hinzukommen. Und dann musste ich noch dem Willi eine Kamera zurückbringen, die ich aus Versehen mitgenommen habe. Und da habe ich gemerkt, das wird alles sehr knapp. Ich muss wohl aufs Mittagessen verzichten, weil sonst gehe ich immer bei Hugo noch essen. Also die laden mich dann ein. Entweder macht die Mutter, die Frau was oder wir gehen da zum Chinesen, der gleich in der Nähe ist. In dem Fall musste ich aufs Mittagessen verzichten, habe ich gesagt, okay, Herr, kein Problem, ich habe zwar dann Bärenhunger, aber das geht schon. Naja, und um 13 Uhr war der Termin im Haus, also Josserweg 3 am Nippel in Gelnhausen, und da hatte ich noch gerade 20 Minuten Puffer, um Willi die Kamera zurückzubringen. Habe ich dann auch gemacht, und da hat die Elsbeth gesagt, du kannst gleich mitessen, wir fangen gerade an. Und die hatten mein Lieblingsessen, Braten und Klöße. Also Gott versorgt und erfüllt im wahrsten Sinne des Wortes, manchmal ganz praktisch. Und ich dachte, das musste ich einfach euch erzählen. Ich möchte einen Text lesen aus 2. Könige, Kapitel 4. Da heißt es ab Vers 1: Und es schrie eine Frau unter den Frauen der Prophetenjünger zu Elisa und sprach: Dein Knecht, mein Mann, ist gestorben. Und du weißt ja, dass dein Knecht den Herrn fürchtete. Nun kommt der Schuldherr und will meine beiden Kinder nehmen zu leibeigenen Knechten. Elisa sprach zu ihr: Was soll ich dir tun? Sage mir, was hast du im Hause? Sie sprach: Deine Magd hat nichts im Hause als einen Ölkrug. Er sprach: Geh hin und erbitte draußen von allen deinen Nachbarinnen leere Gefäße, aber nicht zu wenig. Und geh ins Haus und schließ die Tür zu hinter dir und deinen Söhnen und gieß in alle Gefäße, und wenn du sie gefüllt hast, so stelle sie beiseite. So ging sie ging hin und tat so und schloss die Tür hinter sich zu und ihren Söhnen, und diese brachten ihr die Gefäße herbei und sie goss ein. Und als die Gefäße voll waren, sprach sie zu ihrem Sohn: Reiche mir noch ein Gefäß her. Er sprach zu ihr: Es ist kein Gefäß mehr hier. Da stand das Öl. Und sie ging hin und sagte es dem Mann Gottes an. Er sprach: Geh hin, verkaufe das Öl und bezahle deinen Schuldherrn, du aber und deine Söhne nährt euch von dem Übrigen. Gott versorgt und erfüllt. Die Witwe hat ein Problem. Vielleicht denken wir auch manchmal, Gott versorgt mich nicht, Gott kümmert sich nicht um mich, Gott liebt mich nicht, was auch immer. Wir kriegen ja in Selbstsender oft Menschen, die schon sagen, sie sind Christen, aber die oft unzufrieden sind oder gegen Gott rebellieren oder wütend sind auf Gott oder was auch immer. Gott nicht so erleben, wie sie sich denken oder so, wie es ihnen vielleicht versprochen oder vielleicht auch gepredigt wurde. Der Ort des Geschehens wird ja nicht angegeben, aber vermutlich lebte sie in einem der Orte, an denen es Prophetenschulen gab. Vielleicht Bethel, Gilgal oder auch Jericho. Und Elisa war ja Prophet während der Zeit der Könige Joram bis Joahas. Und er tat sehr viele Wunder, wie wir das wissen. Wir befinden uns hier etwa so im Jahr 840 vor Christus. Das ist alles jetzt nicht so wichtig, müsst ihr nicht mitschreiben, müsst ihr euch nicht merken. Aber ich habe es mal gesagt, Ich habe mich ein bisschen reingekniet. Natürlich konnte man noch viel mehr rausholen aus dem Text, glaube ich. Ich werde vieles anwenden, ganz versuchen, ganz praktisch zu machen. Die Witwe wandte sich an den Propheten Elisa und bat ihn um Hilfe. Warum konnte sie denn damit rechnen, dass der Prophet ihr helfen würde? Ihr Mann war ja Prophet. Der hatte dem Herrn treu gedient und er fürchtete den Herrn. Also die hatte eine Grundlage, dass dieser Prophet eigentlich helfen müsste. Haben wir auch eine Grundlage dafür? Sind wir bereits gerettet? Dann haben wir schon eine gute Grundlage. Dann haben wir jede Menge Verheißungen, die gelten uns allen. Wissen wir ja, erwähne ich glaube ich ziemlich oft, weil ich den Eindruck habe, wir benutzen die nicht. Wir wenden sie nicht an. Wir leben so mit Gottes Wort, als hätte es uns gar nichts zu sagen. Als wäre das gar nicht lebenspraktisch, als gäbe es Gott manchmal gar nicht, habe ich den Eindruck, auch unter uns Christen. Zumindest wundere ich mich, wie lasch manche Christen leben. Haben wir eine Grundlage? Wir wissen, wenn wir denn Christen sind, aber Sünde dulden, dann wird es schon schlecht, oder? Mit Gottes Verheißung in Anspruch nehmen. Da müssen wir uns über nichts wundern. Und wenn wir natürlich gar keine Christen sind, dann muss man sich eh nicht wundern, dass das Leben nicht gelingt. Da wünsche ich euch fast, dass es schief geht, damit ihr euch an Gott klammert. Den musste ich auch erst erkennen nach 7 Jahren Depression. Ich hätte mich nie bekehrt. Aber ich habe das schon erlebt bei meiner Bekehrung. Gott versorgt und erfüllt. Meine Sehnsucht im Herzen war auf jeden Fall gestillt. Und wie die Witwe dürfen und sollten auch wir unser Herz und unsere Not vor Gott ausschütten. Schüttet euer Herz vor ihm aus, heißt es in Psalm 62. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Die Witwe war in Not, die hatte Leidensdruck, weil, klar, die war verschuldet. Und jetzt kam es ganz dicke, der Schuldherr wollte ihre Kinder zu Sklaven machen, als Gegenleistung eben für die Schulden. Und das zweite Problem war das Resultat aus dem ersten, wie es oft so ist, ein Problem zieht oft ein anderes mit. Also, wir erleben das tatsächlich, ich hätte das nie gedacht, jetzt sind wir fast 9 Jahre im Helpcenter. Ich habe immer gedacht, das muss doch einfacher sein. Das muss doch schneller gehen. Ich erlebe das, Menschen ändern sich nur unter Leidensdruck. Es sei denn, Gott tut ein Wunder. Aber das tut er nicht so oft. Und deshalb schickt er Menschen oft Leid, damit sie sich ändern. Und wir erleben das im Helpcenter, der Druck kann gar nicht groß genug sein, dass ein Mensch endlich was tut und ändert in seinem Leben. Das glaubt er gar nicht, was man alles aushält und doch noch seine Schiene weiterfährt, obwohl man sich selbst dabei zerstört. Sklavendienst war ja nichts Ungewöhnliches, man konnte sich tatsächlich dann einfach auch verkaufen, um schuldenfrei zu werden. Es gab im Gesetz genaue Bestimmungen, wie mit Sklaven verfahren werden sollte. Aber für die Frau war das jetzt nun mal ganz schlimm. Ihre beiden Kinder sollten doch keine Sklaven werden. Die sollten ja doch nicht weggenommen werden. Schon eine schlimme Situation. Es kann kaum schlimmer kommen, oder? Ich habe vor kurzem, vielleicht 1,5 Wochen her, hatte ich einen Telefonanruf. Da rief eine Frau an, so Anfang 50, und sagt, ihr Leben ist total im Eimer. Sie hat es nicht wörtlich so gesagt, aber so gemeint. Sie hat alles falsch gemacht, alles verbockt. Es gibt keine Hoffnung. Sie ist am Ende und sie hat ihre Ehe ruiniert. Die Beziehung zum Mann ist kaputt, zu ihren Kindern und sie ist fix und alle, ob wir denn ihr helfen können oder ob sie ins Helpcenter kommen darf. Wir haben ja ein Frauenhaus, wo wir auch unbegrenzt vom Alter her Frauen aufnehmen können. Aber ich glaube gar nicht, ich habe so innerlich fast gejubelt. Endlich hat's jemand kapiert. Wir leben oft so, wir bedenken gar nicht, dass wir vor Gott kapitulieren müssen. Die war gläubig, das erzählte sie mir, aber sie hat vieles falsch gemacht im Leben. Sie hat wahrscheinlich nie vor Gott kapituliert. Ohne Kapitulation, da gibt es kein Wachstum. ich habe manchmal den Eindruck, wir wollen Gott so mit ins Boot nehmen. So, ich bekehre mich so ein bisschen. Oder Gott hat so ein bisschen in meinem Leben auch was zu sagen. Aber Gott will die Herrschaft. Ich habe den Eindruck, viele haben das gar nicht kapiert. Gott will mein Leben bestimmen. Ich gehöre ihm. Wir leben so, als gehören wir uns selbst. Wir gehören Gott. Doppelt sogar. Der hat uns erschaffen und erkauft. Wir gehören ihm doppelt und wir leben so, als gehören wir uns immer noch. Obwohl wir Christen sind und das sogar bekennen und sogar singen. Ich glaube gar nicht, was man alles so singen kann, da müssen wir darauf achten. Unser Pastor hat vor kurzem gesagt, er kann eine Strophe bei dem Lied von Bon Iver nicht mitsingen. Ich kann sie jetzt gerade nicht auswendig zitieren, obwohl ich sie kenne, aber da hat er von der Kanzel zugegeben, er kann nicht mitsingen mit dem Leid. Dass er bereit ist, das Leid einfach so anzunehmen und dankbar zu sein. Die Witwe klagt hier gar nicht. Es wäre ja möglich, der Mann hat wahrscheinlich ihr die Schulden hinterlassen oder sie kam in Schulden, nachdem er starb, das wissen wir jetzt nicht genau. Aber theoretisch könnte es ja auch sein, sie waren schon vorher verschuldet. Und wenn nicht, egal, die könnt ja auch klagen. Ihr glaubt gar nicht, über was manche Leute klagen. Das ist der Hammer. Die könnt auch klagen, das tun manche. Der stirbt mir einfach weg und lässt mich alleine. Wie gemein. Da kann man anfangen zu klagen. Ihr glaubt gar nicht, was man alles klagen kann. Wir sind Weltmeister im Klagen. Wir können das richtig gut als Deutsche. Hat ihr einfach unbezahlte Rechnungen hinterlassen. Ob da jetzt Krankheit oder ein Unfall die Ursache war, wissen wir nicht. Aber oft muss man eben leiden, auch unter den Umständen, die vielleicht die Familie so mit sich bringt. Das erleben wir ja im Help Center. Da ist fast immer irgendwas auch in der Familie kaputt, dass die Menschen zu uns kommen. Aber es kommt auch in guten Familien vor. Ich höre auch oft von Bibelschullehrern oder Pastoren gefragt um Rat, weil ihre eigenen Kinder nicht klarkommen im Leben. Diese Geschichte macht so ein bisschen deutlich, wie traurig der Zustand des Volkes ist. Witwen und Waisen sollten in Israel nicht bedrückt werden. Aber Gott versorgt und erfüllt. Da will ich euch jetzt nicht frustrieren. Wir wollen uns daran festhalten. Gott versorgt und erfüllt. Elisa fragt hier, was soll ich dir tun? Der hat ein offenes Ohr für die Not. Aber ist das nicht irgendwie überflüssig, die Frage, oder? Also wir haben es ja jetzt alle schon begriffen, wie offensichtlich das Problem der Witwe ist. Und dann stellt er eine Frage, die kann er sich doch selber beantworten. Die braucht Hilfe, die braucht Geld oder was auch immer. Er fragt, was soll ich dir tun? Aber ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, ihr glaubt gar nicht, wie wichtig das ist, diese Problemerkundigung in der Seelsorge. Wie wir das erleben im Help Center, da ist das manchmal offensichtlich, da kommt eine Magersüchtige zu uns und dann könnten wir ja sagen, ja klar, die muss 10 Kilo mehr wiegen oder 15 mindestens, wenn die nur 40 Kilo wiegt bei 1,67 Meter groß, dann ist das schon mehr als grenzwertig. Dann haben wir im Kopf, die müssen wir füttern, die muss einfach mehr essen. Aber das ist nicht ihr Problem. Die mag, also dass sie so dünn ist, das liebt sie. Die ist mit 44 Kilo viel zu dick in ihren Augen. Die stellt sich vor den Spiegel und denkt, ich bin viel zu dick. Ich glaube gar nicht, wie Menschen kaputt sein können und falsch ticken. Da ist es manchmal wichtig zu fragen, was kann ich dir tun? Dann sagt die vielleicht, ja, ich komme mit meinem Vater nicht klar. Oder was weiß ich, aber jetzt sehen wir doch, ja, aber das nützt doch nichts, die muss doch essen, die stirbt doch. Da müssen wir sie auch ein Stück weit dazu bringen, dass sie bereit ist, wenigstens mehr zunehmen zu wollen, dass sie ein neues Ziel steckt. Und da muss man aber das klären, was ist denn das Problem, wie kann man denn helfen? ganz konkret, aber auch Verständnis haben für die Not, mitfühlen, wie schlimm die Not ist. Was soll ich dir tun? Dann fragt er, sag mir, was hast du im Haus? Das passt auch wieder gar nicht irgendwie zum Problem, oder? Will der Prophet sich jetzt etwa ablenken von dem Problem? Hat er nicht richtig zugehört? Aber was mir so aufgefallen ist, der Prophet handelt tatsächlich ähnlich, wie heute ein Coach handeln würde. Vielleicht habt ihr noch nie was davon gehört, aber wahrscheinlich schon. Also Coaching ist im Moment ganz in, nicht nur beim Fußball. Viele Menschen rennen heute zum Coach und lassen sich beraten über Lebensprobleme bis hin zu seelsorgerlichen Problemen, gehen sie zum Coach. Und der setzt an den Ressourcen. Was ist noch da? Was kannst du? Was hast du? Was hast du für Fähigkeiten? Was hast du für Gaben? Fast ähnlich hier, Elisa. Sag mir, was hast du im Haus? Ganz am Ende bist du doch noch nicht. Da gibt's noch einen Rest. Reserven anzapfen. Die Witwe war arm, aber die besaß immerhin noch einen Ölkrug mit etwas Öl darin. So interessant. Öl war vielleicht Olivenöl, das als Nahrung oder Brennmaterial diente. Vielleicht war es auch teureres Salböl. Das wissen wir jetzt auch nicht. Aber wir wissen auf jeden Fall, Gott kann aus wenig viel machen. Das wissen wir ja aus dem Neuen Testament. Da steht die Speisung der 5000, die steht gleich viermal in allen Evangelien. Ich glaube, das Einzige, was in allen Evangelien steht. Viermal die Speisung der 5000. Fünf Brot und zwei Fische vermehren sich so, dass 5000 Männer plus Frauen und Kinder satt werden. Und der Hammer ist, da bleibt ja mehr übrig, als vorher da war. Also, was ein Gott, oder? Gott ist verschwenderisch in seinen Möglichkeiten. Aber Menschen neigen dazu, dann immer zu sagen, nee, ich habe nichts, ich kann nichts, ich bin nichts, es geht nichts mehr. Aber es gibt immer noch Ressourcen. Es gibt immer noch etwas, an das Gott anknüpfen kann. Und es gibt auch immer noch etwas, was wir Gott bringen müssen. Habt ihr das auch schon gemerkt? Dass man oft was für sich behält, da darf mir Gott nicht reinreden. Die meisten haben irgend so eine Kleinigkeit. Ich fand es so interessant, ich hatte eigentlich eine radikale Bekehrung erlebt, aber mein Portemonnaie, also mit dem Spenden, also Manfred hat ganz oft vom Geld gedauert, trotz radikaler Bekehrung, also mein Portemonnaie, das hat am längsten gebraucht. Ich habe das letzte Mal schon mal gemacht, mir ist jetzt eingefallen, ich habe es dann vergessen, da habe ich ein Geld genommen und weggeworfen und habe es dann vergessen wieder zu nehmen, also sein Portemonnaie. Also ich hoffe, jemand denkt dran und gibt mir es nachher wieder. Es war jetzt nur eine Anschauung. Das Geld gehört nämlich gar nicht mir, was da drin ist. Aber es gibt immer noch etwas, was wir Gott bringen müssen. Ich weiß nicht, bei den Frauen ist es wahrscheinlich nicht unbedingt was Materielles, vielleicht eine andere Sache. Unseren Willen, unseren Stolz, alles, was ich bin und habe, gebe ich dir. Als Gideon berufen wurde, kennen wir Richter 6, da sagte Gott zu ihm, geh hin in diese deine Kraft. Das finde ich gewaltig. Der kam sich ja auch so schwach und hilflos vor. Das reicht für Gott. Das reicht für Gott. Wir können gar nicht schwach und zu schwach und zu hilflos und zu demütig sowieso nicht sein. Das reicht immer für Gott. Gehen wir einfach hin in unsere Kraft, im Auftrag des Herrn. Und wie gesagt, ins Helpcenter kommen oft Menschen, die sind mit ihrer Kraft am Ende. Die kommen im Leben nicht mehr klar. Manchmal haben sie keinen Willen und keine Ahnung. Aber was wir immer wieder feststellen, das, was sie wollen, das schaffen sie. Das kriegen sie irgendwie hin. Das ist erstaunlich. Die kriegen nichts hin, aber was sie wollen, das geht doch noch. Da finden sie noch genug Kraft für Dinge, Wenn die zum Beispiel nach Zigaretten, ich glaube, wenn wir erfinderisch, dann werden die, dass die an eine Zigarette kommen oder an Alkohol, obwohl es in Ronstedt, im Magdalenenhof, weit und breit keinen Alkohol zu kaufen gibt. Keine Ahnung, wo die den herzaubern. Die finden Mittel und Wege, an Alkohol zu kommen. Da werden unendlich viele Kräfte freigesetzt. Wir sind doch ehrlich gesagt nie völlig am Ende, oder? Und wir haben ja auch manchmal sogar Selbstmordgefährdete, wo man denkt, da ist nichts mehr übrig. Die haben immer noch einen Willen. Und wenn die sich wirklich das Leben nehmen wollen, dann entscheiden die sich dafür. Das ist nicht einfach so im Affekt, ich bringe mich jetzt mal um im Affekt. Nee, das ist Selbstmord, da steckt ja das Wort drin, Mord. Der hat System. Man plant den. Ich kenne einige Selbstmörder. Die haben alle das geplant. Und ich selbst habe es auch geplant, wie ich mich umbringen will. Also, bevor ich bekehrt war, natürlich nur jetzt nicht mehr. Jetzt staune ich nur, was manche für Ideen haben. Und wir haben ganz viele Selbstmordgefährdete. Und wir sagen, die müssen eben uns unterschreiben, dass sie das nicht tun. Die können ihren Willen auch anders polen. Nein, das tue ich nicht. Und dann sagen wir ihnen, wenn du es unbedingt machen willst, dann verlass das Helpcenter, bring dich zu Hause um. Nicht bei uns, das ist unverschämt, oder? Da ruinierst du den Ruf des Helpcenters. Das wäre doch fies. Also mach's lieber zu Hause. Das schaffen die. Die können noch warten bis zu Hause. Also, oder die lassen es einfach. Wir können immer noch was Gott zur Verfügung stellen. Unseren Willen, unseren Stolz, unsere Sturheit. Irgendwas ist immer noch da, was Gott vielleicht noch fehlt in seiner Sammlung. Er hat vielleicht schon viel von uns. Die Witwe hat immer noch ein Gefäß, was gefüllt werden kann. Elisa gibt dann der Frau den Auftrag, das ist das Dritte, um Gefäße zu bitten. Das heißt, er stellt sie in Verantwortung. Ich tue jetzt nicht einfach ein Wunder und schütte da irgendwas über dich und gebe dir Geld oder was auch immer. Nein, sie muss auch was tun. Sie muss zu Nachbarn gehen und um Gefäße bitten. Und genau das tun wir auch im Helpcenter. Wir stellen die Menschen in Verantwortung. In der Klinik werden sie oft einfach behandelt und kommen dann, ja, jetzt mal gucken, wie ihr mich behandelt. Wir sagen, nein, wir behandeln dich nicht. Du bist am wichtigsten, dass in deinem Leben was vorwärts geht. Und dazu stellen wir dich in die Verantwortung, dass du Verantwortung für dein Leben übernimmst. Nicht, dass du einfach abgibst, mal die anderen machen und Opfer bleiben, alles in Schuld und nichts geht mehr. Das ist immer falsch. Da kommt man nie raus, nie aus dem Strudel. Die müssen Verantwortung für ihr Leben übernehmen und ihr Leben anpacken. Nicht bloß abhängen, das ist immer Sünde, abhängen. Sich gehen lassen, ist immer falsch. Und das machen ganz viele junge Leute bei uns. Und sie soll jetzt auch ihre Not, wenn sie ja um die Gefäße betet, muss sie ja auch erzählen, warum sie die braucht. Sie muss auch ein Stück weit ihre Not erzählen. Nicht geheim halten. Ich brauche Hilfe, das auch zugeben. Sie soll andere Menschen um Hilfe bitten, soll Gefäße sammeln. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir das auch eingestehen, ich brauche Hilfe. Ich brauche jetzt deine Hilfe. Man sollte meinen, das ist doch das Erste, was jeder eigentlich kapiert, oder? Wisst ihr, was wir erleben mit Alkoholikern? Die haben eine Fahne, dass es einen umhaut. Und dann sagt man denen auf den Kopf zu, du hast Alkohol getrunken, du brauchst Hilfe. Nee, seit Jahren bin ich trocken. Ja, aber deine Fahne haut mich ja geradezu um. Nee, das ist Rasierwasser. Ah ja. Ja, dann puste doch mal hier, testen wir mal. Das Gerät zeigt dann an 2,0. Ja, das Gerät ist kaputt. Ja. Das Eingeständnis, ich habe getrunken, was ja logisch ist. Nee, wir verkaufen uns immer besser. Wir geben oft unsere Schuld und auch unsere Niederlagen nicht gerne zu, wenn wir ehrlich sind. Es fällt schwer, in die Seelsorge zu gehen oder zu sagen, hier was zu bekennen, Sünde zu bekennen, fällt schwer. Da haben wir ja den Eindruck, da fällt uns ein Zacken aus der Krone. Den Männern fällt es noch schwerer. Ich weiß, wovon ich rede. Frauen gehen meistens eher in die Seelsorge, viel öfter. Sie soll um Hilfe bitten. Ich brauche Gefäße. Und damit drückt sie auch gleich aus, wie groß ihr Vertrauen ist, an den Anzahlen der Gefäße, die diese gesammelt hat, wie groß ihr Glaube ist. Aber das wird es nochmal übertragen. Ihr glaubt gar nicht, wie viele sich schämen, ins Helpcenter zu kommen. Zuzugeben, ich brauche Hilfe, ich gehe ins Helpcenter, dann sollen das aber meine Freunde nicht wissen. Sagen dann, geh in Kur oder keine Ahnung, was die alles erzählen. Und wisst ihr was, solange man darüber nicht redet und das verheimlicht, ist oft keine Veränderung möglich. Man muss dazu stehen. Ich brauche Hilfe. Man muss sich mitteilen. Und dann sorgt Elisa dafür, das ist dann ein Wunder, dass in alle Gefäße, die gegossen wird, dass das Öl, das bisschen Öl, was sie noch übrig hatte, reicht plötzlich, um alle Gefäße, die bereitgestellt wurden, zu füllen. Und das soll sie dann tun. Das ist dann der Auftrag an sie, alles zu befüllen. Öl ist ja ein Bild für den Heiligen Geist. Das kann man dann auch gleich übertragen. Alles, was ich Gott zur Verfügung stelle, das erfüllt er auch, oder? Gott möchte mich doch mit dem Heiligen Geist erfüllen. Aber der erfüllt mich nicht zwangsweise, der zwingt mich nicht voll Geist zu sein. Er erfüllt das, was ich ihm gebe. Saufet euch nicht voll Wein, sondern lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen, heißt in Epheser 5,18. Ich habe den Eindruck, für den Heiligen Geist ist oft kein Platz. Wir sind voll von anderen Dingen. Natürlich saufen wir uns nicht voll Wein. Naja, vielleicht der eine oder andere auch unter uns. Also ich kenne das auch von christlichen Kreisen, dass die ganz schön zuschlagen, auch mit Alkohol. Aber es gibt auch viele andere Dinge, mit denen wir uns, die uns erfüllen. Die uns so wichtig sind, dass sie uns richtig erfüllen. Ich glaube gar nicht, achtet doch mal auf die Gesprächsthemen unter Christen. Da kann man viel ablesen, oder? Womit die sich beschäftigen, von was reden die denn? Müssten wir nicht vielmehr begeistert von Jesus reden? Wie toll, wie wunderbar, wie herrlich er ist, was er alles tut, wie er uns verändert und Zeugnis geben. Und dann reden wir stattdessen oft über so ganz banale, nebensächliche Alltagsdinge. Das kann man auch natürlich auch drüber reden. Aber die Verhältnismäßigkeit meine ich jetzt. Wir können nicht von zwei Sachen erfüllt sein. Wenn ich mich gern besaufe, kann ich nicht vom Heiligen Geist erfüllt sein, oder? Und ich weiß ja, wie das ist. Ich habe mich immer gern besoffen früher. Rosi und Heidi kennen das noch von früher. Da bin ich sogar besoffen Auto gefahren. Ich weiß nicht, ich hatte wirklich einen guten Schutzengel oder Hunderte. Aber das tue ich jetzt nicht mehr. Da ist kein Platz für Besaufen. Ich möchte lieber voll Geistes sein. Und ich muss mich dann auch manchmal prüfen. Ich bin auch Fußballfan. Dass mich nicht der Fußball so gefangen nimmt, dass der plötzlich wichtiger wird. Nein, ich möchte vom Herrn begeistert sein. Obwohl ich Bayern-Fan bin. Aber begeistert vom Herrn. Die Begeisterung für den Herrn sollte wichtiger sein, oder? Und die Witwe, interessant, die tut ja alles, was der Elisa sagt. Sollte man meinen, dass das normal ist, wenn jemand Not hat. Aber das ist oft erst, wenn der Leidensdruck wirklich ausreichend groß ist. Um nochmal zurückzukommen auf Alkoholiker, wir haben ja ein Alkoholikerhaus. Also wenn ein Alkoholiker noch seine Frau hat, die zu ihm steht und noch einen Beruf hat, und die Kinder noch zu ihm halten, kannst vergessen, der wird sich normalerweise nicht helfen lassen. Die kommen auch manchmal ins Helpsende, aber das hat wenig Sinn, weil der Leidensdruck ganz gering ist. Die müssen tatsächlich oft ihre Frau verlieren, ihren Beruf, ihr Haus und ihre Gesundheit. Und dann sind sie erst so klein. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Ich wende mich an Gott. Ihr glaubt gar nicht, wie stur und stolz Menschen sind. Das ist, ich bin schockiert. Ich komme jetzt in ganz vielen Gemeinden rum. Ich war gerade am Dreiländereck an der Schweizer Grenze in der Gemeinde. Und überall kommen ja die Leute auf mich zu, aus den Gemeinden mit ihren Problemen. Und wie viel Not es gibt, es ist Wahnsinn. Und ich bin jetzt auch Ältester in der Gemeinde, da kriegt man schon einen tiefen Einblick in die Situation. Ich denke, das ist oft das, dass wir mit anderen Dingen erfüllt sind. Dass wir nicht bereit sind, uns wirklich an Gott zu wenden. Herr, ich brauche Hilfe. Und es ist ja auch schwer. In unserer Geschichte, interessanterweise, es mangelt ja nicht an Öl, sondern an Gefäßen. Die hatte wahrscheinlich alle Gefäße aus der Nachbarschaft zusammengesammelt, aber die hätte, wenn die den Radius größer gezogen hätte, oder noch größer, das Öl hätte gereicht, oder? Das hätte gereicht für ganz Israel, wenn die so viel gesammelt hätte. Das Öl wäre weitergeflossen. Und wir haben ja Ströme überfließenden Wassers in uns, oder? Hoffentlich. Gottes Kanal, wir sind oft verstopft. Ist doch nicht Gottes Problem. Er segnet doch ununterbrochen. Und sein Öl fließt auch immer, aber wir sind verstopft. Wir sind oft nicht brauchbar. Der Heilige Geist passt sich immer dem Fassungsvermögen an. Gottes Segen ist abhängig von der Begrenztheit menschlicher Kanäle. Aber alles, was wir ihm zur Verfügung stellen, das wird er gebrauchen. Das kann ich dir garantieren. Wir neigen dem Herrn dazu, dem Herrn immer nur etwas zu geben. Heißt das nicht, alle eure Sorge werfet auf ihn? Alle? Aber mache ich das? Gebe ich sie ihm wirklich alle? Wir wollen ja auch was für uns behalten, selbst beim Sorgen. Das ist doch Felix, da will ich mich doch drum kümmern, das sind doch meine Sorgen, oder? Geht dich doch nichts an. Lege ich ihm meine Zukunft hin? Der möchte auch Herr über meine Gedankenwelt sein. Wir haben ja oft psychotisch Leute, die denken, ich glaube gar nicht, was man alles für verrückte Sachen denken kann. Kann der Herr nicht da auch ein bisschen hineinwirken? Ich bete für meine Träume. Man kann auch Albträume haben, auch als Christ. Man kann aber auch träumen, dass man im Himmel ist. Ich bete oft, dass auch Gott in meine Träume segnet, dass ich morgens schon begeistert aufwache. Man kann ja auch ganz frustriert aufwachen mit falschen Beinen. Und doch ist das dieses der Tag, den der Herr gemacht. Lasst uns freuen und fröhlich sein in ihm, auch wenn wir mit falschen Beinen aufstehen. Und das gilt dann auch. Gebe ich ihm mein Geld? Willi hat es jetzt, ja, da ist es gut aufgehoben. Gebe ich ihm meinen Körper? Wir haben das ganz oft. Ihr glaubt gar nicht, da gibt es Menschen, die haben sonst was für Probleme mit ihrer Haut und die geben, und dann gibt man ihnen Rat. Meine Frau kennt sich ja ganz gut mit Ernährung aus. Dann gibt man ihnen Rat, was helfen könnte in der Ernährungsumstellung. Und manche sagen, nee, das Opfer bringe ich nicht. So schlimm ist es nun auch wieder nicht, dass ich bereit wäre, meine Ernährung umzustellen. Gott kann mit mir machen, was er will. Sagen wir ihm das? Gehöre ich ihm wirklich? Bin ich wirklich bereit, mich ihm zur Verfügung zu stellen? Lass Jesus in dir leben. Der Heilige Geist möchte uns beherrschen. Der möchte uns erfüllen. Gott versorgt uns, hat so viele Verheißungen, die uns gelten, die wir oft nicht in Anspruch nehmen, weil wir denken, wir kriegen es besser. Wir kriegen es besser hin. Einige Könige in der Bibel haben gut angefangen, sind dann abgedriftet. Das Problem war oft ein geteiltes Herz. Wir müssen ein ungeteiltes Herz haben für den Herrn. Gott versorgt. Gott erfüllt. Wir müssen bereit sein, uns zu fragen und zu prüfen, was will ich denn wirklich? Was soll Gott denn wirklich helfen? Wir sollen bereit sein, das, was wir haben, und wenn es nur ein bisschen ist, das stelle ich Gott zur Verfügung. Meine Gabe, mein Geld, meine Unfähigkeit auch, meine Hoffnungslosigkeit. Aber ich muss auch bereit sein, Verantwortung für mein Leben zu übernehmen. Man kann ja auch Opfer bleiben. Viele Menschen, die ein traumatisches Erlebnis hatten in der Vergangenheit, verharren in ihrer Opferrolle und kommen da nicht raus und wollen oft auch nicht raus. Man muss Verantwortung übernehmen. Man kann nicht sagen, ich bin mein Leben lang jetzt gebeutelt, ich kann nicht anders, ich hatte dieses traumatische Erlebnis als Kind. Natürlich war das schlimm. Und es prägt mein Leben, aber es gibt mir nicht das Recht, stehen zu bleiben, sondern ich soll trotzdem zur Ehre Gottes leben, oder? Obwohl ich das hatte. Ich muss vergeben. Ich muss bereit sein, das auch zu akzeptieren. Das gehört zu meinem Leben dazu. Es lässt sich ja nicht rückgängig machen. Man vergisst es auch nicht. Es bleibt eine Narbe. Aber ich darf trotzdem ein fröhliches Gotteskind werden. Davon bin ich überzeugt, weil wir haben diese Leute bei uns. Und wenn ihr es nicht glaubt, kann ich mal jemanden mitbringen. 15 Jahre missbraucht worden und strahlt hier vorne, weil sie den Herrn kennt und weil sie aus der Vergebung, aus der Gnade lebt. Wir sollen bereit sein, nicht immer nur Opfer zu sein, sondern Verantwortung zu tragen und zu handeln. Das auch zu tun, was Elisa hier sagt. Die Frau hätte auch sagen können, ach, das ist eine blöde Idee, also Gefäße sammeln, nee, sammel du mir doch die Gefäße und bring sie und dann. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Lösungsvorschläge oft Menschen haben, auch in der Seelsorge. Ja, könntest du mir nicht so und so helfen? Ich habe letzten Sonntag über den Naaman gepredigt. Der hatte ja auch gedacht, der Elisa soll ihm helfen, indem er sonst was für ein großes Wunder tut. Und der lässt sich nicht mal blicken, sondern bringt ihm nur ein Rezept, übermittelt von einem Diener, wo drauf steht, 7-mal untertauchen im Jordan. Na, da hätte er auch zu Hause bleiben können. Die haben auch Flüsse zu Hause, die sind sogar saubere. Aber wenn das Rezept lautet, 7-mal im Jordan untertauchen, dann gilt nur das, was Gott sagt. Was Gott sagt, stimmt immer. Und da müssen wir uns auch darauf einlassen, auch wenn es uns nicht passt. Mir passt auch vieles nicht, was in der Bibel steht. Das finde ich viel zu hart, viel zu streng, viel zu eng. Kann doch Gott nicht so meinen, dann biegt man es lieber um, auf die heutige Zeit passend. Und es gilt trotzdem noch so, wie es da steht, oder? Kann ich es einfach mal annehmen und tun? Danke, Herr, dass du mir da wieder was gezeigt hast und mich drunter zu stellen unter das Wort Gottes. So wie diese Witwe bereit war, einfach zu tun, was der Elisa sagt. Sie hat ihm vertraut, das war ja nun mal ihr Prophet. Und Gott ist noch mehr als ein Prophet. Was er sagt, ist die Wahrheit. Und das wünsche ich mir, dass wir das erleben, dass Gott versorgt und erfüllt, vielleicht nicht immer mit einem schönen Mittagessen beim Willi. Ich wäre auch bereit gewesen, die mitgebrachten Brote, die ich neben mir liegen hatte, hätte ich auch bei der Fahrt verzehren können. Aber manchmal macht es Gott auch so praktisch mit Humor, sage ich mal, und schenkt uns noch mehr, als wir erbeten haben, oder? Hast du das auch schon erlebt? Der gibt uns doch alles, was wir brauchen. Der gibt uns auf jeden Fall so viel, dass wir für ihn brauchbar und wirksam sind und dass wir zu seiner Ehre leben. Darum geht's doch. Aber da merkt man schon, wir leben viel lieber zu unserer Ehre als zu Gottes Ehre. Aber darum geht's. Und das wünsche ich mir, dass wir das mehr und mehr begreifen. Amen.